Wir wollen weitermachen mit unserer Predigtserie Königlicher Reboot. Es geht um das Matthäus-Evangelium Neustart und kommen heute zum vierten Teil dieser Serie, im Titel Die Power des Königs. Und ich lese uns den Predigttext vor, der ist heute etwas länger. Und hört mal zu, das sind eigentlich drei Texte, aber die gehören inhaltlich zusammen. Als Jesus hörte, dass Johannes verhaftet worden war, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Doch er ging nicht nach Nazareth, sondern nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas: Im Lande Sebulon und Naphtali, am See jenseits des Jordan, in Galiläa, leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Dort hat das Volk, das im Dunkel lebt, ein helles Licht gesehen, und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen: Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu: Kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auf sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihrer Krankheit und Gebrechen. Die Neuigkeiten über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, er heilte sie. Große Menschenmassen umlagerten ihn, wohin er auch ging. Es waren Leute aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus ganz Judäa, selbst aus den Gegenden östlich des Jordan. Ich bete noch einmal. Lieber Herr, danke für deine Lebensgeschichte und mach sie doch jetzt hier relevant für uns. Rede du durch deinen Geist und mach dein Wort lebendig. Amen. Zwischen der Versuchungsgeschichte, auf die Yoshi letzte Woche eingegangen ist, und dem, worüber wir heute sprechen, liegt zeitlich etwa ein Jahr. Also nicht eine Woche, sondern wir machen jetzt einen Zeitsprung bei Matthäus von einem Jahr. Dieser Zeitabschnitt, dieses erste Jahr von Jesus, ist für Matthäus gar nicht so wichtig. Deshalb lässt er in seinen Berichten das aus, fast lediglich zusammen. In diese Zeit, worüber wir jetzt springen, ist das erste Wunder von Jesus passiert, das Weinwunder. Jesus verwandelt 600 Liter Wasser zu bestem Wein, Hochzeit zu Kanaan. Außerdem die Tempelreinigung, das Nachtgespräch mit Nikodemus und das Gespräch mit der Frau am Brunnen in Samaria. Johannes 2 bis 4 liegt in dieser Zeit. Jetzt naht sich das Ende von Johannes dem Täufer. Johannes, ihr wisst, er war die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er war der Herold des Königs. Und diese Überbrückung geht jetzt zu Ende. Johannes war im Gefängnis und er wird bald hingerichtet werden. Und jetzt richtet Matthäus den vollen Fokus nur noch auf Jesus, den König. Nicht mehr auf den Wegbereiter. Und Matthäus zeigt uns, seinen Lesern, der König tritt zur richtigen Zeit auf. Nämlich genau dann, als der Dienst von Johannes zu Ende geht. Es gab diese Überlappungszeit, wo beide gepredigt haben. Jetzt ist Johannes gefangen genommen und jetzt ist der König tritt zur richtigen Zeit auf. Er leitet seinen Text auf ein, als Jesus hörte, dass Johannes verhaftet worden war. Das war das klare Signal: Jetzt geht's los. Jetzt würde sich etwas verändern. Und Matthäus zeigt uns auch, dass der König nicht irgendwo auftritt, sondern genau am richtigen Ort. Ja? Das heißt, er verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück, doch er ging nicht nach Nazareth, sondern nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf diese Weise erfüllte sich die Prophetie in Jesaja. Wir merken immer wieder das Gleiche bei Jesaja. Er macht viele Worte, um zu zeigen, wie Jesus Prophetie erfüllt. Und in dieser Prophetie, auf die er sich hier beruft, wurde bereits im Alten Testament deutlich, dass Gott alle möchte. Wir vertrennen das oft zwischen Altem und Neuem. Nein, Gottes Heilswille war von Anfang an alle, die Nationen. Das hat Israel nie kapiert im Alten Testament. Aber es war immer, wir sind gesegnet. Er sagt das zu Abraham, ihr seid, ich segne dich und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und er entfaltet das dann, ja. Und indem Jesus jetzt dort auftritt in Israel, wo total viele Nicht-Juden, Heiden, Mich-Völker leben und nicht in Jerusalem, dem Zentrum, wird deutlich, dass Gott ernst macht mit seiner Ankündigung. Jesus zeigt uns, er will die Rettung der ganzen Welt. Nicht erst am Ende, sondern von Anfang an. Es geht ihm um die Nationen. Und dabei hat er dich und mich im Blick. Und Matthäus macht hier auch deutlich, im Leben des Königs gibt es keine Zufälle. Ja. Es gibt hier einen königlichen Masterplan, der abgewickelt wird. Jesus war nicht mehr auf der Flucht von Herodes. Er lief auch nicht vor den Schriftgelehrten weg, die ihn nicht wollten. Er war auch nicht auf Sightseeing-Tour. Oh, Israel ist doch toll. Nein, er ging durch Samaria, um den Halbjuden und Samaritern das Licht zu bringen. Und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir lesen hier auch, was sein Anliegen war. Es heißt bei Jesaja, was Matthäus hier zitiert, im Lande Sebulon und Naphtali am See jenseits des Jordan in Galiläa leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Hört mal diesen Satz. Da leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Macht das irgendwas mit dir? Da leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Dort hat das Volk, das im Dunkel lebt, ein helles Licht gesehen und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Menschen, die in Dunkelheit sitzen, Licht bringen. Den Nationen, die ohne Hoffnung sind, Hoffnung geben. Menschen in der Gottferne eine Beziehung mit Gott bringen. Sinnsuchern Sinnfindung. Verzweifelten, die dabei sind, sich das Leben zu nehmen, neue Hoffnung zu bringen. Ich bin auch sehr bewegt, weil die Nachrichten sind einfach so massiv. Jetzt gestern an unserem Essenstisch hat wieder einer erzählt, dass einer seiner Bekannten, ein junger Mensch, sich das Leben genommen hat. Gleiche Nachricht war im Dezember. Es sind so viele verzweifelte Menschen, die nicht ein noch aus wissen. Junge Menschen. So viele Menschen, die Gott nicht kennen. Lass uns das mal kurz innehalten und lass mich dich mal fragen, wie hast du Jesus bis jetzt in deinem Leben erlebt? Nicht, was weißt du alles über Jesus, sondern wie hast du ihn erlebt? Wie geht er mit dir um? Wie hast du den König kennengelernt? Gab es schon mal in deinem Leben eine Zeit, wo du verzweifelt warst? Wo du echte Not hattest, vielleicht auch gerade jetzt? Wo Dunkelheit, dieses Bild hier im Text, in deinem Leben war als Bild von Hoffnungslosigkeit, von Leid, zum Greifen nah. Und hast du dazu diesem König geschrien? Und was hat der König gemacht? Was hat der König gemacht? Wie ist der König mit dir umgegangen? Erinnerst du dich? Hast du das Licht erlebt, von dem Jesaja hier beschreibt? In deinem Leben ist da ein Licht aufgegangen, Hoffnung hinein in die Finsternis. Erinnerst du dich? Oder merkst du eben nur, ja, ich bin in einem vom Tode überschatteten Land? Das muss immer wieder in uns lebendig werden, auch in unserer eigenen Geschichte. Wie war das eigentlich bei mir? Und wie ist das jetzt gerade? Matthäus beschreibt den König hier eben als jemand, der nicht in erster Linie zu den Stars und Sternchen der Gesellschaft geht, nicht zu den Erfolgreichen und Angesehenen, die brauchen ihn auch, aber er geht zu den Verachteten, den Vergessenen, die die Not haben, die wissen, dass sie ihm nichts bringen können. Denen offenbart er sich. Und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich erst einmal, unter uns in so einer Gruppe sind immer Menschen, die gerade Not haben, bedrückt sind, verzweifelt, überlastet, was auch immer. Menschen mit Wunden, mit Überforderungen, die sich im Dunkeln fühlen, zusagen, was Jesaja hier zusagt. Das Volk, das im Dunkel lebt, hat ein helles Licht gesehen. Über den Menschen in einem vom Todesland überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Nimm das doch mal persönlich. Jetzt gerade. Heute. Da, wo du sitzt. Nimm das. Jesus kam für dich. Für mich. Für uns. Er ist auch für mich Licht. Für dich. Ich habe das damals erlebt, als ich als junger Mensch zum Glauben kam, völlig verzweifelt. Vielleicht berühren mich diese Nachrichten auch, weil ich damals mir auch das Leben nehmen wollte, kurz vorher. Dicke Lebenskrise, keine Hoffnung. Und dann kam Jesus in mein Leben und hat mir eine neue Identität gegeben. Und Hoffnung und Vergebung und Berufung und Sinn. Aber nicht nur damals, alte Geschichten, 30 Jahre alt. Jetzt, 30 Jahre später, Woche für Woche, erlebst du den König als Lichtbringer? Setzt du deinen Alltag noch in Beziehung mit Gott oder hat das nichts miteinander zu tun? Das ist so wichtig, wir reden von einer Beziehung mit Gott. Wie erlebst du das? Ich habe das diese Woche wieder so hautnah erleben dürfen. Donnerstagmorgen, 6:30 Hauskreis. Und da habe ich meinen Geschwistern 3 Anliegen genannt, die mich letzte Woche sehr bewegt haben in meiner kleinen Welt. Das sind ja nicht jedes Jahr, jede Woche so dicke Dinge, aber manchmal ist es ja, diese To-Dos sind so bewegend, dass sie drücken, oder? Und da habe ich meinen Geschwistern da die gesagt und die haben für mich gebetet. Und meine Frage ist, glaubst du, dass von Donnerstag bis Samstag sich irgendwas tun kann? Muss mir jetzt nicht theoretisch sagen, sondern guck einfach auf dein Leben, ob du das auch tust. Das ist deine Antwort. Ja? Oder betest du da? Und ich hatte 2 Anliegen gesagt, die nein, nicht mal. Ich musste den Großputz organisieren. Und das war sowas von, boah, ey, auch das noch. Eine kleine Aufgabe. Ich sage nur, wie es mir damit ging. Das hat mich richtig gesorgt. Weil da noch so viele andere kleine Dinge waren. So, was machst du dann, wenn du viele kleine Dinge hast, die dann zu großen Dingen werden und die überfordern dich in der Summe? Was machst du dann? In den Hauskreis gehen und beten. Ja, nicht alle am Donnerstagmorgen 6:30, ist voll, aber gibt andere. Okay? Das andere war, was mich auch belastet hat, war, wir wollen nächstes Jahr einen neuen Jugendpastor anstellen. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Kohle und wir haben einen klaren Plan. Und ich war zuständig, eine größere Summe noch einzuwerben. Und ich habe das einfach mal genannt. Seit Donnerstag, wir haben jemanden, der den Großputztag übernimmt und organisiert für uns. Halleluja. Ich bin sowas von begeistert. Und gestern Mittag 4:30 kommt eine liebe E-Mail rein. Was hältst du davon, wenn wir ab März einen Dauerauftrag machen und dann machen und so bis zum Jahresende? Und gibt's das? Das ist aber mein Hauskreis, der betet sehr vollmächtig, müsst ihr wissen, ja. Ob euer Hauskreis vollmächtig betet, könnt ihr mal nächste Woche erzählen. Okay? Versteht ihr, warum erzähle ich das? Das war nur meine kleine Welt. Vielleicht bedeuten diese Dinge euch nichts. Ich habe sie nur erzählt, weil sie für uns Gemeinde wichtig sind und auch Gebetserhörungen. Aber das war diese Woche auf meinem Schreibtisch. Was ist auf deinem Schreibtisch? Was ist in deiner kleinen Welt? Und der König ist für alle da. Wichtig ist, dass wir unsere kleine Welt, die uns so oft überfordert, in Beziehung setzen und dieses Wort hier ernst nehmen. Das Licht ist über dir aufgegangen. Und es ist nicht irgendwo fern, sondern es ist jetzt gerade da. Und es brennt ein helles Licht, singen wir. Und es scheint. Es ist am richtigen Ort und am richtigen Zeit. Bleib in Kontakt mit dem König. Das ist so wichtig. Gehen wir mal weiter, nämlich jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Wir kommen zur Botschaft des Königs. Jetzt lässt Matthäus Jesus zum ersten Mal selber ans Mikro. Bis jetzt war das, weiß ich nicht, 4 Kapitel hat er nur erzählt über Jesus. Seinen Stammbaum, die Ankündigung seiner Geburt, der Besuch der Weisen, Flucht nach Ägypten, Rückkehr aus Ägypten, alles finanziert vom Elterngeld aus dem Osten, ja? Von Johannes dem Täufer, Jesu Taufe und wie er mit dem Teufel kämpft, alles Berichte. Jetzt lässt er ihn zum ersten Mal selber ans Mikro. Und er fasst seine Botschaft, die Botschaft von Jesus, quasi in einem Satz zusammen. Deshalb ist dieser Satz so wichtig, der hier gleich kommt. Als Überschrift über seine Regierungserklärung, die er dann in der Bergpredigt länger ausführt. Gab ja letzte Woche wieder eine Regierungserklärung von unserem amerikanischen Freund. Aber was ist die Regierungserklärung von Jesus? Viel wichtiger. Ja? Meine Preisfrage ist, angenommen, du müsstest deinem Freund, den du heute Mittag triffst, erklären in einem Satz, worum es Jesus ging. In einem Satz. Worum ging es Jesus eigentlich? Ja? Was würdest du sagen? Um was geht es Jesus, zumindest wie Matthäus ihn verstanden hat? Vielleicht hast du ihn ja anders verstanden. Was ist die Botschaft des Königs? Ein Satz. Wir lesen sie in Vers 17, Kapitel 4. Von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nah. Das ist sein Satz. Ein Satz. Damit ist die Bergpredigt zusammengefasst und alle anderen Predigten. Ihr wisst, dass Matthäus sehr viel Wert auf die Predigten von Jesus legt. Wir haben die ausführlichsten Predigten bei Matthäus. Wir haben die Bergpredigt Kapitel 5 bis 7, wir haben die Jüngerpredigt in Kapitel 10, wir haben die Gleichnisse Kapitel 13 und 20, wir haben die Endzeitreden in Kapitel 24, 25, alles Predigten. Aber hier fasst er das mal in einem Satz zusammen. Und ihr dürft jetzt nicht denken, Jesus ist das ganze Jahr rumgegangen, tut Buße, kehrt um, tut Buße und kehrt. Nein, das ist nur eine Zusammenfassung, der hat das mehr darüber gesagt. Aber das ist die Zusammenfassung, wie Matthäus sie wahrgenommen hat. Und weil das so eine zentrale Botschaft ist, möchte ich jetzt den Schwerpunkt meiner Predigt auf die Erklärung, was heißt das eigentlich, legen, bevor ich dann auch zum Ende noch auf die anderen Sachen eingehe. Was heißt das mal, kehrt um zu Gott? Bei Luther heißt es, tut Buße, gute Nachricht übersetzt, ändert euer Leben. Im Griechischen steht hier Metaneo, kehrt um. So mal die Wortbedeutung. Was heißt das denn? Kehrt um und wie geht das konkret? Und weil das da so eine zentrale Sache ist und weil ihr mit euren Freunden unterwegs seid, gebe ich euch mal Zeit, wendet euch mal eurem Nachbarn zu und versucht mal in einer Minute zu erklären, was versteht ihr darunter? Kehrt um, das Himmelreich ist nahe gekommen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das hört. Versucht es mal mit eigenen Worten zu sagen. Kann auch sagen, ich weiß es nicht. Okay. Wow. Super. Ihr merkt, wir müssen Worte finden für das, was uns so bekannt ist. Und indem wir anfangen, darüber zu reden, merken wir, was haben wir verstanden und was haben wir nicht verstanden. Und das ist auch ganz okay, das ist super. Ich versuche das aber. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ja, ich werde ja dafür bezahlt, dass ich predige, ihr nicht, aber super. Toll gemacht. Gut. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Umkehren, was meint das jetzt? Ja? Umkehren kann nur jemand, der auf dem Weg ist, der in Bewegung ist. Jeder, der lebt, ist in Bewegung, ist unterwegs auf ein Ziel, ob er das weiß oder nicht. Wir haben ein Geburtsdatum und ein Sterbedatum und wir sind seitdem unterwegs nach da. Wir sind unterwegs auf einer Lebensreise. Ja? Es wundert mich immer wieder, wenn es in der Todesanzeige heißt, plötzlich und unerwartet ging sein Leben zu Ende. Plötzlich verstehe ich, das wünsche ich keinem, dass man sich nicht verabschiedet. Aber unerwartet, also ich kläre euch mal auf, ja. Das Leben endet tödlich meistens. Für jeden. Ja, also nicht mehr unerwartet. Wann, weiß ich nicht. Ja? Jeder sollte sich dessen bewusst sein. Und die erste Frage ist, hast du geklärt, wohin bist du unterwegs? Wohin bist du unterwegs? Was ist dein Lebensziel? Was würdest du Jesus sagen? Was ist dein Lebensziel? Was ist deine Reise? Wann sagst du am Ende, das war erfolgreich gelebt? Wohin bist du unterwegs? Was ist das Ziel deiner Lebensreise? Jeder von uns ist unterwegs, aber er hat zu klären, wohin? Das ist der erste Schritt. Umkehren beginnt zunächst einmal mit dem Innehalten und Reflektieren. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wenn du so weiterlebst, wie du jetzt lebst, kommst du da an, was du denkst, was dein Ziel ist. Und du merkst, wer gibt mir mein Ziel? Und wer sagt mir, wo ich bin? Ja? Und das setzt das Leben, Jesus setzt das Leben hier in Beziehung zu Gott, kehrt um zu Gott. Und hier kriegt das eine andere Dimension. Lebe ich mit Gott? Bin ich unterwegs mit ihm oder nicht? Ich brauche da ein Gegenüber. Ja? Und dann musst du wissen, wenn du mit Gott lebst, was will der eigentlich, und ihn fragen. Und wenn ich merke, mein dritter Punkt jetzt zum Umkehren, ich bin auf dem falschen Weg, dann muss ich das mal eingestehen. Dazu ist eine Menge Demut nötig. Sagt mir keiner, er weiß, er ist auf dem falschen Weg und denkt, du kehrst automatisch um. Also ich mache das nicht. Da bin ich viel zu stolz zu. Das ist ein Bekenntnis. Ja? Nicht sofort, wenn ich merke, ich bin auf dem falschen Weg, kehre ich um. Ich denke, gibt es ja noch einen anderen Weg. Bevor ich umkehre, fahre ich erstmal weiter. Ja, ich hoffe, da vorne kann ich auch noch. Es braucht Demut. Kehrt um zu Gott. Und dann tatsächlich die Richtung ändern. Wisst ihr, die meisten Leute verwechseln diese Vorstellung, bin ich unterwegs mit Gott, mit Moralvorstellungen. Sie haben einen Katalog, bin ich ein guter Mensch? Ja? Sie haben einen Katalog von Moralvorstellungen oder Bildern, wie sie sich das vorstellen. Und daran messen sie, ob sie auf dem Ziel sind oder nicht. Das ist völlig falsch. Die entscheidende Sache ist, habe ich eine Beziehung zu Jesus Christus oder nicht? Das ist die Frage. Jetzt mal die Preisfrage. Wem gibst du in Bezug auf dein Lebensziel, auf dein geistliches Leben, deine Seele, auf ein erfolgreiches Leben, dieses Unvergängliche, das, was ewig bleibt, wenn du stirbst, wem gibst du das Recht zu bewerten, ob dein Leben ein Reboot braucht? Wem gibst du das Recht zu bewerten, ob dein Leben ein Reboot braucht? Wem vertraust du in dieser Frage? Ohne ein Gegenüber ist das total subjektiv. Schaut, wenn ich auf eine Waage drauf gehe, okay, dann sehe ich da ein Gewicht. Woher weiß ich, ob diese Zahl jetzt gut, schlecht oder super ist? Wer hat mir das gesagt? Ich könnte ja mal euch fragen, ja? Dann seid ihr, dürrer Hecht, Mann, bist du fett. Also, keine Ahnung. Vor 200 Jahren hätte man mir jetzt was anderes gesagt als heute. Also die Waage an sich sagt mir noch gar nichts. Ich brauche eine Autorität, die sagt, das ist gut und das ist schlecht. Warum? Und ohne diese Autorität kannst du dir einbilden, du bist auf dem richtigen Weg. Aber ob du es bist, brauchst du ein Gegenüber, das wirklich Autorität hat, etwas zu sagen. Ja? Wenn du fragst, bin ich dick oder dünn, wirst du ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Der erste Schritt zur Umkehr ist einmal innezuhalten und zu reflektieren, wer bekommt eigentlich das Recht zu sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Wem vertraue ich darin? Wirklich. Radikal. Sag mir, wem du vertraust, und ich sag dir, was das Ergebnis sein wird. Damit wir das nicht persönlich nehmen, okay? Was ist dein Maßstab? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Guckt mal, hier ist ein Lebenshaus. In diesem Lebenshaus sind ganz unterschiedliche Bereiche. Ich fange mal hier an, die Person ist hier verheiratet. Ja, das ist ein Mann und eine Frau. Dann gibt es auch schon eine Familie irgendwie in irgendeiner Form. Dann hat die Person mit Geld zu tun, wie jeder, und Zeit, Geschäftsleben und einfach Alltag zu regeln. Hier mal der ganze Bereich Ernährung, Gesundheit, ja, und hier meine Beziehungen, in welchen Beziehungen lebe ich, und hier der Hammer, ja, für meine Arbeit. Also unterschiedliche Lebensbereiche. Und in der Mitte steht diese Person, um die es geht, sieht alles gut aus, oder? So, sind Freunde, ist nicht allein, verheiratet, ne, wahrscheinlich hat er Frau, Kinder. Wenn du fragst, ist es ein guter Mensch, könnte man sagen, läuft alles, läuft bei mir. Ja, ich habe noch keinen umgebracht, 3 Kinder, ich habe mich vermehrt. Ja, ich bin ein guter Vater, meine Frau sieht auch gut aus. Und meine Finanzen kümmere ich mich, hier ist mein Auto, mein Haus und ich spende, ich bin ein guter Mensch. Wow, wünscht sich doch jeder, oder? Wir haben so einen Moralkodex, an dem wir das deutlich machen, irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch völlig anders, ist dein Lebenshaus ganz anders. Aber die 10 Gebote oder dieser Moralkodex, wenn du es an 10 Geboten deutlich machst, dann fängt es mit dem ersten an. Und das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist negativ formuliert. Wie ist das erste Gebot dann erfüllt, das negativ? Wie ist es positiv formuliert? Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist. Und da hängt alles andere dran. Und die wichtigste Frage, wo ist Gott in diesem Leben? Der ist nicht da. Und deshalb lebt dieser Mensch ohne Gott, gottlos. Und egal, was da alles drin ist, egal, wie viel Geld hier unten drin ist, egal, wie viele Kinder, egal, wie gut die Frau aussieht oder egal, wo der Hammer hängt, ja, er wird in der Ewigkeit nicht ankommen. Okay? Ja? Sag Gott. Sag nicht ich. Nicht verwechseln. Das Wort Gottes sagt das. Und das Ziel verfehlt und der Wechsel ist dann hier ein Vorschlag. Guck dir mal, da ist so ein Lebenshaus und da ist ist fast das Gleiche. Was ist der einzige Unterschied? Gott ist drin, der ist ein bisschen größer, der ist rot. Ja? Es gab einen Moment in seinem Leben, da hat Gott an seine Tür geklopft. Ich möchte gerne mit dir leben. Und er hat gesagt, ja. Er könnte auch sagen, nein, oder weiß nicht, oder kommt später wieder, oder weiß ich was. Aber er hat gesagt, ja. Und in diesem Moment kommt Gott in sein Leben. Und jetzt ist er grundsätzlich mal in seinem Lebenshaus drin. Das ist eine grundsätzliche Umkehr. Einmalig am Anfang. Ich habe ohne Gott gelebt und jetzt lebe ich mit ihm. Jetzt könnte man meinen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auf ewig, ja? Gott ist mal ins Lebenshaus eingezogen, Umkehr passiert. Aber jetzt kommt diese Botschaft hier, kehrt um zu Gott. Evangelium heißt es hier, das Reich Gottes. Matthäus übersetzt hier das Himmelreich. Nur mal, warum macht er das so? Heißt das was anderes? Himmelreich, Reich Gottes. Matthäus schreibt an Juden. Und die Juden durften den Namen Gottes nicht aussprechen. Reich Gottes. Deshalb verwendet er einen anderen Begriff, Himmelreich, meint aber genau das Gleiche. Nicht, dass er denkt, das ist das und das ist das. Nein, das ist das Gleiche. Es geht ums Reich Gottes. Kehrt um, denn das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Das Königreich Gottes ist das Königreich eines Königs. Also das ist aber jetzt nicht nur das Land, was er hat. Das Land, wo er regiert. Sondern das ist die Herrschaft. Ja, die Königs. Es geht um die Herrschaft, die der König in seinem Reich hat. Wenn ich jetzt Jesus in mein Leben hineingelassen habe, wo möchte er sein Reich ausbauen? In mir, in meinem Leben. Und deshalb lehrt Jesus uns im Vater unser zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie war das hier in diesem Leben? Was hat er gebetet? Mein Reich komme, mein Geld vermehre sich, meine Kinder sollen glücklich sein, meine Kinder sollen Karriere machen und so weiter. Ich will gesund sein. Hier betet er, dein Reich komme. Da findet also ein Herrschaftswechsel statt. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Und wenn der König in mein Lebenshaus einzieht, muss eben dieser andere König weichen. Er muss vom Thron. Muss sterben oder sich ihm unterordnen und er verändert von innen nach außen mein Königreich. Und schaut, es nutzt jetzt nichts, das irgendwann mal gebetet zu haben, das geht jetzt weiter. Oh, das ist ja jetzt schade. Schade, schade. da sind mir doch ein paar Folien abhanden gekommen. Jetzt kommt nämlich Jesus, will hinein in diese Bereiche gehen mit uns. Ja? Wenn du gerade Eheprobleme hast, möchte Jesus nicht nur, dass du hier in der Gemeinde sagst, lebst du mit Jesus, ja, sondern er möchte mit dir in diesen Bereich gehen und diesen erneuern. Wenn du gerade Probleme auf der Arbeit hast, dann will Jesus da hinein und will sein Reich bauen. Was heißt das? Wenn du dein Geld verdienst, will Jesus mit dir darüber reden. Wie wendest du dein Geld an? Für was setzt du es ein? Deine Zeit, deine Gesundheit, deine Ernährung, deine Beziehungen für ihn. Mehr und mehr. Ich bringe ein Beispiel aus der Seelsorge, was das heißt. Vor einiger Zeit hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch. Ich fragte, worüber sollen wir sprechen? Und dann sagt der Ratsuchende, hilf mir, wie kann ich Menschen, die anders sind als ich, annehmen? So grundsätzlich anders, meine ich. Frage, wer von euch hat schon mal ein Problem gehabt, einen anderen Menschen, der anders ist als er, als ich, anzunehmen? Darf ich mal sehen? Okay, wir wissen, wer alles in der Seelsorge war. Oder müsste. Wie gehst du damit um? Was hättest du gesagt? Hilf mir, ich habe ein Problem, jemanden anderen anzunehmen, so, ja? Die Aufforderung Jesu in seinem Reich lautet, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das gilt wem? Allen. Frage, wo kämpfst du gerade mit Annahme? Wo gehst du damit? Wer ist gerade die Person, die so anders ist als du, dass du damit ein Problem hast? Und was machst du damit? Da hast du also die Anweisung des Königs. Da hast du die Person, die anders ist. Und jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Na, das sind halt, kann man... Erstmal ablehnen, ja? So, nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe. Mein Seelsorgesuchender hatte schon die Palette durch. Er hat gebetet, es gab keinen Durchbruch. Was machst du dann? Ja, holst du den Hauskreis, dass sie die Person verändern? Nein. Ja, dann sind wir zusammen in der Seelsorge in die Vergangenheit eingetan. Da gab es noch Leichen im Keller. Ungesunde Annahmen von damals und die waren noch nicht erneuert. Und das ist ja keine Absicht, das passiert unbewusst und Jesus macht frei und klärt das. Und plötzlich werden Blockaden geklärt und die Person kann in Freiheit leben. Was ich damit deutlich machen wollte, das war nur ein kleines Beispiel, was es heißt, dein Reich komme. Wo ist der König gerade am Arbeiten? Kehrt um. Die gute Nachricht ist, wenn wir es zulassen, wird er uns helfen. Er möchte da hinein in diese Bereiche. Wir sind nicht alleine. Oft tun wir so, das hier können wir feiern, ja, meine Bekehrung, meine Wiedergeburt, aber das versuchen wir zu verdecken. Aber nein, er weiß es. Und er will mitkommen und helfen. Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Wenn Jesus sagt, kehrt um, dann glaubt er, dass es möglich ist. Dass es nicht nur eine Anforderung ist, sondern es ist möglich. Ich kann das tun, sagt Jesus. Ich will das mit dir tun. Wir haben diese Predigtreihe genannt, königlicher Reboot. Nicht so selbst, ich muss das tun, sondern der König muss es tun. Ich muss es zulassen. Ich muss es wollen. Ich muss genauso wie hier mein Ja geben. Und vielleicht klopft Jesus jetzt, darf ich mal hinein in deine Gesundheit und in deine Ernährung? Ernährst du dich gesund? Darf ich mal hinein in deine Zeitplanung? Machst du Pausen? Oder in dein Geld, was auch immer. Versteht ihr? Und er will es. Okay. Nicht, dass wir das verstehen, kehrt um als eine Leistung. Sondern das Reich Gottes ist da. Jesus ist da und er ist dafür gekommen, um das zu tun. Das ist eine Zusage und eine Aufforderung. Ich fasse zusammen diesen ersten Punkt. Der Aufruf lautet, erkennt, dass euer Leben ohne Gott in die Irre läuft. Dass ihr auf einem unausweichlichen Zerbruch hinausläuft, wenn ihr nicht umkehrt. Und deshalb kehrt um und wendet euch radikal mehr und mehr von den Irrwegen ab und lebt mit Gott in eurem Lebenshaus. Punkt.
Okay?
Kommen wir mal zum zweiten Punkt, der wird jetzt wesentlich kürzer. Die Boten des Königs. Direkt nach diesem Abschnitt über die Predigten von Jesus erzählt Matthäus, wie Jesus seine ersten Jünger beruft. Ja? Das sind zunächst mal die Brüder Petrus und Andreas und dann auch Jakobus und Johannes. Und Jesus ruft ihnen das mal zu hier mit diesen Worten. Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen ihm nach. Jetzt muss ich ein bisschen Hintergrund bringen, damit ihr das versteht, was hier alles eigentlich passiert. Das ist nämlich eine Riesenermutigung. Was ist die Ermutigung? Folgt mir nach war eine typische Formel, mit der ein Rabbi damals im Judentum seine Jünger berufen hat. Ein Jude ging normalerweise ab 6 Jahren, ab Schulalter, in die Torahschule. Wisst ihr, was die in der Torahschule, also unsere Kinder da, wenn die jetzt in der Torahschule wären, ab 6, was die jetzt machen würden in der Torahschule? Die würden die 5 Bücher Mose auswendig lernen. Dafür haben sie 4 Jahre Zeit. 1. bis 5. Buch Mose auswendig lernen. Das ist mal ein Konfirmandenunterricht, oder? 5 Bücher Mose auswendig lernen, 4 Jahre. Auch Jesus hat die Torahschule besucht, deshalb konnte er übrigens in der Wüste zitieren, als der Teufel ihn versucht hat. Wehe, wenn wir in unserem biblischen Unterricht vergessen, die Kinder auswendig zu lernen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass sie das zitieren können. Ja? Im Alter von 10 bis 14 lernte dann ein Torah-Schüler den Rest. Und er lernte zu diskutieren nach den Regeln des jüdischen Diskutierens. Und dann, also mit 14, nachdem er 8 Jahre biblischen Unterricht hatte, 8 Jahre, durften sich die Besten der Besten dann einem Rabbi vorstellen. Die durften sich bewerben, wenn sie Rabbi werden wollten. Und der Rabbi hat das sich dann auswendig aufsagen lassen. Wärst du noch dabei? Ja. Und er hat dann die Besten der Besten genommen. Der Rabbi hat schwere Fragen gestellt, diskutierte, hat ihnen die Prüfung abgenommen. Und die meisten Schüler fielen durch und wurden wieder nach Hause geschickt. Sie waren einfach nicht gut genug. Nur die Klügsten der Klugen, ja, die Besten der Besten, nahm der Rabbi als Schüler. Und er lehrte sie seine Auslegung, seine Torah-Auslegung. Deshalb haben wir so viele Schulen im Judentum, okay? Nur die, in denen er das Potenzial sah, dass sie so werden konnten wie er, hat er berufen. Total selektiv. So. Und jetzt kommt Jesus und beruft seine Schüler, seine Jünger. Und wen beruft er? Einfachste Fischer. Mit genau derselben Formel. Und das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Messias, der Retter, der Sohn Gottes kommt und sagt, ich will dich. Komm, folge mir nach. Und er schämt sich nicht für dich, weder für dein IQ, noch für dein Aussehen, noch für dein Auftreten, weder für deine soziale Kompetenz, noch für alle anderen Kompetenzen. Er will dich. Und das ist das Revolutionäre hier. Er will dich. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Das ist so eine geniale Botschaft und so ein genialer Zuspruch. Ich darf Jünger sein. Und er glaubt an mich. Und er glaubt, dass er mich sogar zu einem Menschenfischer machen will. Viel Spaß, sage ich Jesus nur immer wieder. Viel Spaß mit mir. Ich habe mich nicht berufen. Du willst ja. Komm mit mir klar. Ja. Und wen spricht er da genau an? Wenn wir die Jünger mal zusammennehmen, so, ja, Fischer, Halunken, Zöllner, Menschen, die niemals gut genug waren in der Gesellschaft. Und wenn wir das jetzt hören, diesen Anspruch, wenn du diesen Hintergrund nicht hast, dann hörst du nur einen Anspruch. Aber Juden hören hier einen Zuspruch, weil der Rabbi an dich glaubt. Das ist so eine Ehre, das ist so eine Wertschätzung. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Ich kann das und ich will das. Willst du auch? Und da wartet wieder eine Antwort. Will ich das? Ja. Jesus kommt nicht nur durch unwürdige Sünder in diese Welt. Er ruft auch unwürdige Sünder zu Bürgern seines Königsreichs und macht sie auch noch zu Boten des Königs.
Ey, wenn ich das mal reinziehe, wir Evangeler, wir Humpeltruppe, wir sind in Lüneburg Boten des Königs der Könige. Wir, du, ich. Unglaublich. Unglaublich. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und das ist mein Gebet 2019, Jesus. Mehr. Hilf mir doch mehr. Hilf uns als Gemeinde, mehr Menschen für Jesus zu erreichen. Ich will. Wir wollen. Nachfolger Jesu sind Missionare Jesu. Jünger Jesu sind Jünger Scouts. Bürger des Königs sind Boten des Königs. Auftrag ist von Anfang an klar. Werden wie Jesus, handeln wie Jesus, leben wie Jesus. Und er glaubt an uns. Das ist doch genial. Das dürfen wir als Mensch, als FEG Lüneburg nie vergessen. Wir sind dazu da, einen Beitrag zu leisten zur Rettung der Nationen. In aller Bruchstückhaftigkeit. Und trotzdem sind wir unterwegs. Dafür sind wir da. Für den König und sein Reich. Und deshalb ist alles, was wir in dieser Zeit wieder machen, so ausgerichtet darauf. Und ich mache Mut, sammelt doch in dieser Zeit wieder neu, in euren Hauskreisen oder da, wo ihr in eurer Stille seid, Namen von Menschen, die ihr dieses Jahr so gerne dem König vorstellen würdet. Wen möchtet ihr mitnehmen? Einmal mehr Hoffnung investieren. Gebete investieren und dann irgendwo beteiligt sein. Mal zum Kaffee, mal grillen, mal, zum Alpha einladen, Lunch, Gottesdienst, Frauenfrühstück ist ja schon vorbei. Egal, was dient deinem Freund? Was denkst du, was würde deinem Freund helfen, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen? So hilflos wie das ist. Und trotzdem mit einem Plan. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Und das Letzte nur noch zum Zusammenfassen, die Bestätigung des Königs durch Zeichen und Wunder, um seinen Jüngern deutlich zu machen, was er von ihnen will, fängt er selber an, das zu tun, was er von ihnen will. Ja? Fängt gleich mit der Jüngerausbildung an. Er setzt sich nicht auf seinen Thron, sondern kommt mit. Guckt mir einfach zu, was ich mache. Ihr müsst nichts machen. Guckt mir einfach zu, was ich mache. Dann heißt es da, er zieht umher, er ist bei den Menschen. Mit Jesus unterwegs sein heißt bei Menschen sein. Ob das jetzt einer ist oder viele, egal. Aber Jünger Jesus sein heißt bei einem Mensch zu sein. Weil sein Herz für Menschen ist. Du kannst Jesus nicht von Liebe zu Menschen trennen. Er lehrt, er predigt das Evangelium und er heilt alle Krankheiten und Gebrechen. Und demonstriert, dass er der König ist und dass er Autorität hat. Und das ist auch unser Auftrag. Vielleicht braucht dein Freund jetzt nicht eine Predigt, sondern er braucht ein Gebet. Hey, ich sehe, dir geht's nicht gut. Darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Vielleicht fängst du erst mal heimlich an und dann machst du es unheimlich laut. Ja? Darf ich jetzt gerade? Jetzt? Du? Ja, ich? Ich zweifle auch, aber ich mache es trotzdem. Ja? So. Und erwarten, dass der König wirkt und nicht aufgeben. Zum Schluss ein paar Coaching-Fragen. Gab es einmal eine grundsätzliche Umkehr in deinem Leben zu diesem König? Darf ich dich einladen, wenn nicht? Heute Morgen, da wo du bist. Ich würde gerne ein Gebet mit dir sprechen, im Anschluss an den Gottesdienst oder vielleicht auch dein Freund, der dich mitgebracht hat, deine Freundin oder auch das Segnungsteam. Das ist unsere Kernkompetenz als Kirche, Menschen in die Beziehung zu Gott zu führen. Das machen wir gerne. Wenn es soweit ist, wenn du sagst, das möchte ich, vielleicht hast du auch Fragen, dann melde dich an zum Alpha-Kurs. Wenn du das schon erlebt hast, ist die nächste Frage, wo bist du gerade herausgefordert in deinem Leben? Wo klopft der König an, sein Reich etwas mehr zu bauen? Vielleicht ja auch, dass du mit jemandem Probleme hast, den anzunehmen oder weil ich jetzt gerade das Beispiel gebracht habe oder was ist dein nächster Schritt? Wo arbeitet Gott gerade? Darüber kann man reden. Ich kämpfe gerade damit und wir alle, das ist das, was uns verbindet, das ist nicht peinlich. Darüber kann man reden. Und dafür kann man auch beten. Wenn du gar nichts weißt, ist meine Frage, wann hast du den König das letzte Mal gefragt, was er tun will? Frag ihn doch mal, wenn du es nicht weißt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner Ehe,
in meinen Finanzen, in meiner Zeit, in meiner Gesundheit, in meiner Ernährung, in meinen Beziehungen, in meiner Gemeinde. Aber nimm es mit. Ja, erinnere dich, der König glaubt an dich. Er will nicht etwas von dir, was er nicht selbst tun kann. Er tut das, weil er an dich glaubt. Nicht um dich würdig zu machen. Würdig bist du durch Jesus geworden. Du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr liebt, als er es jetzt gerade tut. Er will dich. Aber den nächsten Schritt, er glaubt an uns. Er glaubt an sein Reich, weil er der König ist. Und letzte Frage. Bürger des Königreichs sein heißt Bote des Königs sein. Für wen betest du? Wo bist du dran? Wen versuchst du näher zu Jesus zu bringen? Das ist eine wichtige Frage. Willst du das? Willst du das? Willst du Jünger sein? Dann geh den nächsten Schritt. Ja? Das ist es, was ein Nachfolger Jesu macht. Er ist Lernender von Gott. Er ist Gesehener von Gott. Und er ist unterwegs mit dem, was er hat. So viel oder wenig, wie das ist. Amen. Ich bete. Vater, danke, dass du uns siehst. Da sind Menschen, die gerade durch Not gehen, die in Finsternis sind. Und du siehst sie. Und wir beten gemeinsam, dass du heute oder in dieser Woche Licht schenkst, lieber Herr. Dass du den Himmel aufreißt und Hoffnung gibst, da wo keine Hoffnung ist. Wir sind Jüngergemeinschaft und wir kommen gemeinsam zu dir und bringen dir das, Vater. Wir wollen nicht nur dein Wort verkünden, sondern wollen das erwarten. Vater, und du siehst uns. Wir beten für diejenigen von uns, die das entweder im Podcast hören oder hier heute Morgen sind, die noch nicht mit dir gehen. Erwerbe du, klopfe du an und gib Mut zur Entscheidung, dass sie dieses Gebet sprechen jetzt. Lieber Herr, ich will, dass du mit mir lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Komm in mein Leben, lieber Herr. Vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich, Jesus. Ich will nicht ohne dich leben. Ja, und die, die unterwegs sind als Gemeinschaft der Jünger, als Gemeinde Jesu, beten wir, lieber Herr, dass du uns ermutigst auf diesem Weg mit dir. Wir beten, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, egal was das für uns gerade bedeutet. Und wir beten, lieber Herr, dass du uns hilfst als Gemeinde, unterwegs zu sein zu den Menschen, die du erreichen willst. Und dass du uns als Gemeinde würdig machst, mehr Menschen für das Evangelium zu erreichen, zu deiner Ehre. Amen.